Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Hunde sind ja gerade mindestens ein guter Grund, auf die Straße zu gehen, vielleicht sogar ein Vorwand, denn drinnen hält es Mensch wie Hund ja nicht so lange aus. Aber nicht nur zum Rausgehen braucht der Mensch den Hund, auch zur Selbsterkenntnis. Das findet jedenfalls die Berliner Autorin Anja Rützel, die bekannt ist für ihre hintersinnigen Texte. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem ebenfalls schön hintersinnigen Titel Schlafende Hunde. Guten Tag, Frau Rützel.
Hallo.
Sie schreiben in der Einleitung dieses Hundebuchs, Hunde zeigen, wer wir wirklich sind. Sie erschnüffeln Dinge, die wir vielleicht nicht über uns wissen. Im Augenblick wird darüber nachgedacht, Hunde zur Erkennung von Corona-Erkrankungen einzusetzen. Bei Ihnen geht es natürlich um andere Dinge, um die schlafenden Hunde in uns allen. Die Redewendung sagt ja eigentlich, die soll man nicht wecken. Wie ging es Ihnen denn mit Ihrem Hund Juri? Was hat der bei Ihnen geweckt?
Also ich bin absolut dafür, das zu wecken, weil man staunt vielleicht im ersten Moment über sich selbst. Aber es ist doch sehr interessant, was die so zutage buddeln können. Bei mir ist es tatsächlich so, dass in der Liebe zu den Hunden so eine ganz komische, verschüttete, ganz weiche, softe Seite in mir hochkommt, die ich sonst im Alltag mir, glaube ich, gar nicht so zugestehe.
Das klingt nach einer, ich formuliere das jetzt mal ganz frei, nach einer schmusigen Seite, die Sie Ihrem Hund vielleicht eher zuwenden als Ihren Mitmenschen, sich das eher trauen?
Ja, und also es ist tatsächlich so, dass ich wie fast jeder Hundemensch für Hunde auch nochmal so eine extra Stimmlage reserviert habe. Also es ist fast wie so ein Gang, den man hoch oder runter schaltet, je nachdem. Und sowas leicht Säuseliges, wo ich mich immer selber erschrecke, wenn ich wieder da reinfalle und denke, oh Gott, jetzt bist du wieder hier die Kitschbaronin, aber so dieses Hemmungslose, sich auch mal in dieses tatsächlich leicht Kitschige fallen zu lassen, das ist was ich mir sonst nicht so zugestehe. Das ist mir sonst eher peinlich.
Ja, interessant ist, dass Sie es ja zugleich offensichtlich reflektieren, aber auch nichts dagegen unternehmen können, sich so zu verhalten. So scheint es dem ein oder anderen Prominenten, der in Ihrem Buch vorkommt, auch zu gehen. Michel Houellebecq zum Beispiel, eigentlich ja ein ganz harter Hund, wird gegenüber seinem Hund oder wurde Clément, inzwischen gibt es den Hund gar nicht mehr, ganz zart. Picasso ebenso, der Schwierigkeiten hatte, Verbindungen zu Menschen aufzubauen, jedenfalls solche von Dauer. Der hat doch mit seinem Hund 6 Jahre zusammengelebt und der durfte auch in seinem Bett schlafen. Ist es die Asymmetrie, die es so leicht macht?
Zwischen Herrn und Hund?
Ja.
Ich weiß es nicht so ganz genau. Ich glaube tatsächlich, dass man in den Hunden vielleicht, oder mir geht es so, dass man in der Beziehung zum Hund ein Ideal sehen kann, was man vielleicht für eine Beziehung zum Menschen längst aufgegeben hat. Und dass das einen dann so ein bisschen abpielt und wieder so soft macht, wie man vielleicht eigentlich auch mit Menschen sein sollte, aber sich halt nicht mehr traut.
Wenn ich das richtig verstehe bei Ihnen, dann würde man eigentlich formulieren müssen, dass diese Menschen, wie auch Winston Churchill im Übrigen oder die Queen, Arthur Schopenhauer, nicht einen Hund hatten, sondern mit ihm zusammengelebt haben. Aber ich frage mich dann gleich, ist das nicht eine sehr menschliche Sicht auf die Dinge? Sieht der Hund das genauso?
Da bin ich sehr unsicher und ich schwanke immer zwischen das Wissen wollen, wie Juri jetzt unser Verhältnis so betrachten würde, und es besser nicht wissen. Das ist ja zum Teil auch natürlich die Schönheit dieser Beziehung, dass die Hunde einem nicht widersprechen in dem, wie man sie sieht. Und vermenschlichend klingt ja immer so negativ. Ich finde, wenn man vermenschlichend so anlegt, dass man sagt, man würde seinem Tier mit demselben Respekt begegnen, mit dem man idealerweise auch Menschen begegnet, dann ist es absolut erstrebenswert. Also ich finde, solange man die Bedürfnisse eines Tieres im Auge hat und eben weiß, dass das andere sind als die Bedürfnisse eines Menschen, finde ich daran eigentlich tatsächlich wenig Schlimmes, muss ich sagen.
Da muss ich Ihnen aber jetzt leider Ihr eigenes Verhalten vorhalten, das Sie ja auch in dem Buch schildern. Also Ihr Juri hat ein Elvis Presley-Kostüm, der hat 4 Betten und Sie haben ein eigenes Gericht für ihn kreiert, nämlich Spaghetti Juri. Will Juri das oder wollen Sie das?
Also die Spaghetti Jurinese will auf jeden Fall der Juri. Weil es ist tatsächlich so, dass ich dachte immer, dieser Hund macht sich gar nicht so viel aus Fressen. Also im Gegensatz zu anderen Hunden, ne, was man immer so hört, dass die für Fressen alles tun, war er immer eher so, naja, er nimmt's, aber er war jetzt nicht so interessiert daran. Bis ich eben beschlossen habe, eben auch mal selber was zu kochen. Und zwar tatsächlich absolut hundgerecht. Also nicht mit Gewürzen und so, sondern wirklich all das, was gesund ist für Hunde, eben besagte Spaghetti Jurinese. Und er war so glücklich, habe ich diesen Hund in Bezug auf Fressen noch nie gesehen. Und er hat das auf einen Sitz leer gefressen. Und dann dachte ich mir, vielleicht mag er einfach diese auch hochwertigen Dosen nicht. Mit dem Elvis-Kostüm haben Sie recht, das war ein fieser Ausrutscher. Da habe ich mich hinreißen lassen und das ist mir auch peinlich vor dem Hund. Er ist halt so ein halber Windhund und hat wahnsinnig lange Beine. Und ich habe dieses Hundekostüm gesehen mit dieser engen weißen Elvis-Schlaghose und so einem diesem Las Vegas-Cape mit Stehkragen und ich konnte nicht widerstehen. Ich habe es ihm aber wirklich nur einmal angezogen und er guckt auf den Fotos wirklich so vorwurfsvoll und anklagend, dass es hängt jetzt im Schrank, also in meinem, er hat keinen Schrank.
Immerhin. Die Welt zerfällt ja in Hunde- und Katzenfreunde und diejenigen, die sich mit keinem solcher Tiere anfreunden können. Aber die Katzenfreunde zumindest machen den Hundefreunden ja immer zum Vorwurf, sie würden sich mit ihren Hunden so gut verstehen, weil die Hunde so furchtbar dumm seien und einfach ihrem Herrchen, ihrem Frauchen in ihrem Fall hinterherlaufen. Ist das vielleicht eine Eigenschaft, die man auch besonders schätzt als Mensch?
Also bei mir ist es tatsächlich so, also ich glaube das schon. Also so diese totale Ergebenheit wird einem von Menschen sonst ja auch nicht entgegengebracht.
Das würde auch erklären, warum Houellebecq und Picasso solche Ego-Monster gut mit Hunden auskamen.
Ja, wobei die aber wiederum Hunde hatten, es ist ja auch sehr rasseabhängig, wie ausgeprägt diese Ergebenheit, also dieser Will to Please, wie man sagt, bei Hunden ist. Und jetzt so ein Dackel, den Picasso hatte, Lump hieß er, dem sagt man ja auch eine gewisse Sturheit nach. Und Houellebecq hatte ja auch einen Corgi und das sind ja auch eher so ein bisschen Zwicker und Wadenbeißer und jetzt auch keine Schäferhunde sozusagen. Und ich bin super fein raus, weil dadurch, dass meiner eben zur Hälfte ein Windhund ist, ist er super unabhängig. Und also eher wirklich nicht so ein Befehlsempfänger. Und ich sage immer, er hinterfragt sehr viel. Also ich gebe ihm keine Befehle, sondern mache mehr so Vorschläge. Und man hat wirklich das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, dass er immer abwägt, macht das in dieser Situation jetzt Sinn oder ist das jetzt eigentlich nur Quatsch? Und es mal ausführt und mal nicht. Und das ist eine Rolle, in der ich mich auch wohler fühle tatsächlich, als wenn ich jetzt so einen Hund hätte, der quasi immer gedanklich stramm steht, wenn ich irgendwas zu ihm sage.
In Ihrem Schopenhauer-Kapitel legen Sie uns nahe, dass man vom Hund das Lieben lernen kann.
Ja, also das glaube ich ganz fest. Also was ich an Schopenhauer, also ich war überrascht, weil ich hatte mich, bevor ich jetzt das Buch geschrieben habe, mit Schopenhauer so eher oberflächlich beschäftigt. Und ich war total überrascht, wie ähnlich wir uns tatsächlich in diesem Hundeaspekt waren. Wo ich so dachte, ich glaube jetzt nicht, dass Schopenhauer vielleicht gerne mit mir befreundet gewesen wäre, aber ich vielleicht mit ihm. Und besonders toll fand ich den Aspekt, dass er auch sagt, vom Hund kann man auch dieses Lieben im Hier und Jetzt vor allen Dingen lernen. Also dieses sorglose Genießen, das nicht irgendwie getrübt ist durch Erwartungen und Wünsche und Hoffnungen, die man sich vorher macht und einer möglichen Reue oder einer krampfhaften Bewertung hinterher. Sondern es ist wirklich dieses Lieben jetzt im Moment und dieses Genießen, dass man beisammen ist. Und das konnte ich total nachvollziehen, was er damit meint.
Anja Rützel, vielen Dank. Schlafende Hunde, berühmte Menschen und ihre Haustiere, 10 Liebesgeschichten heißt ihr Buch, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch.